begrüße im Studio.
Herzlich willkommen.
Der Studiogast der Woche.
Da kann man sich wenigstens mal unterhalten.
Er ist Seelsorger, Eheberater, Sexualtherapeut und für manche der einzige Freund. Rainer Dabrowski. Über 23 Jahre lang hat er als evangelischer Pfarrer in der größten geschlossenen deutschen Justizvollzugsanstalt in Tegel gearbeitet. Dort hat er nicht nur Gottesdienste abgehalten, er war auch der Herr über Tabak und Kekse. Ein Mann, mit dem sich die Häftlinge gern gut stellen. Denn Dabrowski weiß, wie groß die Langeweile im Gefängnis sein kann und was man gegen sie tun muss.
Unser Vater im Himmel hat jeden von euch mit einer Prise Salz versehen. Gebt es weiter und würzt die Suppe des Lebens hier im Knast, damit sie schmackhaft wird.
Himmelskomiker. So nannten die Häftlinge Rainer Dabrowski. Seine Erinnerungen an die Arbeit im Gefängnis hat er in dem Buch »Verknackt, vergittert, vergessen« niedergeschrieben. Was eine Schlüsselneurose ist und wie er selbst als Häftling die Zeit im Gefängnis absitzen würde, das erzählt er uns jetzt selbst. Herzlich willkommen, Rainer Dabrowski.
Ja, herzlich willkommen, Herr Dabrowski. Was ist eine Schlüsselneurose?
Eine Schlüsselneurose ist der Zustand, in dem man alle paar Meter im Knast mit einem riesengroßen Schlüsselbund jede Tür auf- und zuschließen muss. Zuschließen ist ganz wichtig hinter einem. Um dann 5 Meter zu laufen, wieder eine Tür auf- und zuzuschließen. Und das macht man den ganzen Tag und denkt nur ans Auf- und wirklich ans Zuschließen. Und es ist dann so drin, dass man es ganz automatisch macht. Man macht es gar nicht mehr bewusst. Und wenn man dann nach Hause kommt, wenn ich meinen Schlüsselbund, meinen riesigen Schlüsselbund an der Pforte, an der Eingangspforte abgegeben habe und kam nach Hause, dann habe ich nichts mehr verschlossen. Wie meine Frau das ausgehalten hat, beschreibe ich in meinem Buch auch. Unverschlossene Autotüren im Parkhaus oder die Fahrräder sind nicht angeschlossen oder die Türen blieben alle auf. Und am nächsten Tag war ich von dieser Schlüsselneurose wieder geheilt und wenn ich den Knast betrat, nahm ich meinen Schlüsselbund an und habe wieder alle paar Meter auf- und zugeschlossen.
Also im Knast haben Sie nie vergessen, die Tür zuzumachen?
Nee, dann wären jetzt alle draußen. Da habe ich nicht vergessen.
Naja, das sind da so viele Türen, Herr Dabrowski. Himmelskomiker, warum das?
Der Ausdruck ist nicht von mir, den hat, glaube ich, vor 30 Jahren ein katholischer Kollege von mir geprägt. Bayerische Gefangene, nehme ich an, haben ihn so genannt oder uns so genannt. Das ist so eine Gestalt, die nicht ganz geerdet ist, nicht ganz im Himmel ist. So ein Typ, der dazwischen schwebt. Ältere oder meines Jahrgangs können sich noch an Don Camillo und Peppone erinnern. Mhm. So ein Typ, der so, ja, vertrauensselig oder humorvoll, aber doch nicht so ganz passte er nicht in den Knast. So richtig konnten die Gefangenen so mit seiner Gläubigkeit nichts anfangen. Aber er war da.
Mit wem kann man eigentlich besser umgehen? Mit Schwerstkriminellen oder mit so leichteren Kalibern?
Das liegt doch jetzt am Typ. Es gibt ja nicht den Schwerstkriminellen, es gibt nicht den Leichtkriminellen, sondern es gibt eine Persönlichkeit und mit einer bestimmten Persönlichkeit wird man eher warm oder auch nicht. Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ich glaube, Gefangene mit einer ganz langen Haftstrafe, die denen ich diesen Lebensweg über 20 Jahre vielleicht oder 15 Jahre begleitet habe, die haben natürlich ein ganz anderes Vertrauensverhältnis zu mir und da gibt es dann auch schon ja auch eine ganz andere Basis. Und sage ich mal so Beschaffungskriminalität, 1 bis 2 Jahre, da ist der Kontakt nicht so groß. Und die haben auch nicht so ein Interesse an sich zu arbeiten, ihre Defizite aufzuarbeiten.
Aber ist nicht ein Betrüger eigentlich immer ein Betrüger und insofern einfach schwierig?
Ein Betrüger ist schon sehr schwierig. Ich glaube, wenn man jetzt, das wissen wir auch nicht, Betrüger begegnen uns überall. Meistens sind es milde Formen, die toleriert werden. Also wenn man uns ein Auto andrehen will oder irgendeine Werbung. Schwieriger wird es dann natürlich, wenn es um elementare Sachen geht. Und da ist der Betrüger, habe ich erlebt, oder zumindest waren die mir immer eine Nasenlänge voraus. Da konnte ich von denen nur lernen und zum Glück bin ich ein Mann. Ganz perfekt aus meiner Sicht waren die, ja, die, sage ich mal, Eheversprechen gemacht haben, nicht so Heiratsschwindler. Mm. Das ist schon, die üben das den ganzen Tag. Sie können es ja üben, sie vervollkommnen sich und es ist auch sehr lukrativ. Ich will jetzt keine Tipps hier im Radio geben. Es ist auch sehr lukrativ für sie gewesen bis zu einem bestimmten Punkt und da macht man erstmal weiter.
Ich habe an mir selber festgestellt, dass die kriminelle Energie ab dem 40. Lebensjahr nachgelassen hat. Nein, Quatsch. Es gibt Studien, dass dem so ist. Ja. Können Sie das bestätigen?
Ja, das kann man bestätigen. Warum es so ist, darüber müssen wir jetzt nicht sprechen. Es ist einfach so, das merkt man auch, dass entweder im Gefängnis ganz wenige, aber ganz alte Gefangene sitzen, die irgendwie dann nach einer langen Haftstrafe begutachtet werden und aber nicht so, sage ich mal, therapiert sind, dass sie entlassen werden können. Aber wenn wir jetzt Tegel besuchen würden, würden wir ganz viele junge Menschen finden.
Reden wir eigentlich von jetzt nur von Männern oder auch von Frauen?
Kommt drauf an, worüber wir beide reden wollen. Also ja, wir reden über Beamtinnen.
Nee, ich meine, haben Sie, gibt's auch, gibt's in Tegel auch Frauen?
Nein,
Frauen
es gibt, Tegel ist ein reiner Männerknast, dazu muss man sagen, weltweit, glaube ich, in allen Kulturen gibt es nur 5% aller Verurteilten sind Frauen. 95% Männer.
Sie sind auch Sexualtherapeut. Und das ist ja auch immer so ein Vorurteil. Wie häufig passiert es denn wirklich, dass Männer im Knast entweder schwul werden oder sich einfach so verhalten, weil es nichts anderes gibt?
Da fehlt mir, glaube ich, ein bisschen der Überblick. Da kann ich nur darüber berichten, was Gefangene mir gesagt haben, dass also ein Schwuler ist schwul oder ein Heterosexueller ist heterosexuell. Mhm. Dann gibt es noch so ein paar Mischformen. Es soll so eine Art Knastschwulsein auch geben, was auch ausgelebt wird. Das ist aber nicht das Problem. Oder auch das große
Problem
Thema.
Sowieso nicht.
Es ist sicher vorhanden, wie alle anderen Spielarten auch.
Naja gut, wenn wir jetzt eine Stunde über einen Knast reden, das ist ja das erste Vorurteil, was man hat. Das ist die Gefängnisdusche und da wird die Seife fallen gelassen und dann so, und wer nicht schon bei drei auf dem Baum ist.
Nein, brauchen die nicht. Die Möglichkeit, Kontakte, auch relativ intime Kontakte zu pflegen, gibt es. Der Knast ist nicht mehr jetzt so, sage ich mal, einengt, dass man nicht mit jemandem mal zusammen auf die Zelle gehen kann oder einen Umschluss, ein sogenannter Umschluss einer Freistunde, kann man sich sowieso in Räumen aufhalten. Also so ist es nicht.
Ist wegen Ihnen schon mal eine ausgebrochen? Weil Sie Mist gebaut haben vielleicht?
Nee, das geht auch nicht, weil der letzte Schlüssel, also die letzte Pforte wird nicht mit meinem Schlüsselbund aufgeschlossen, sondern da ist eine andere Technik, steckt dahinter. Die Gelegenheit gibt es, ich durfte mit Gefangenen am Ende ihrer Haftstrafe werden die gelockert, dürfen mal raus und ich konnte mit denen spazieren gehen oder eine Arbeit suchen, eine Wohnung suchen. Da hätte das passieren können, ist aber nicht aus dem einfachen Grund, erstmal, weil ich ein böses Gesicht machen kann und zweitens bin ich erfolgreich Marathon gelaufen, das wusste ich nicht.
Rainer Dabrowski ist hier bei uns im Studio. Er war 23 Jahre lang Gefängnispfarrer in Tegel und jetzt, wie gesagt, hier bei uns im Studio. Über was reden denn die Häftlinge gerne mit Ihnen? Was ist das absolut top number one Thema?
Hängt jetzt so ein bisschen ab, in welcher Phase ihrer Haftdauer sie sich befinden. Am Anfang sind das die Aufrechterhaltung ihrer persönlichen Bindung. Ich glaube, so wird es jedem von uns gehen. Man wird entwurzelt, kommt in einen völlig neuen Ort, der verschlossen ist und man versucht also krampfhaft diese Wurzeln, dass sie nicht alle rausgerissen werden. Und da ist dann die Freundin vielleicht so der erste Ansprechpartner noch. Dann kommen die Eltern, Geschwister ganz, ganz selten. Und die Gefangenen hören natürlich in Untersuchungshaft, dass die anderen sagen, na ja, nach einem Vierteljahr, 2 Monaten, 4 Monaten, 5 Monaten, da kommt keiner mehr, kannst du alles vergessen. Das krampfhafte Bemühen, diese Bindung aufrechtzuerhalten, da konnte ich sehr behilflich sein, darüber redet man. Die ersten Tage, glaube ich, wenn man sein Urteil erhalten hat und dann bekommt man viele Jahre, der Anwalt sagt dann noch, ich krieg dich frei und kriegt da 12 Jahre, kommt nach Tegel, Suizidgedanken. Ganz. Aber das ist so eine relativ kurze Phase, die kommt dann später nochmal. Suizidgedanken, Aufrechterhaltung und dann eben der Haftalltag, nicht?
Das finde ich interessant. Wann kommt diese Phase nochmal? Also am Anfang ist nachvollziehbar und warum kommt die dann später nochmal und wann?
Ja, die kommt dann, sag ich mal, bei Langstrafern, grob 5, 8, 10 Jahre, kommt die nochmal kurz vor der Entlassung. Dann werden sie nämlich nochmal entwurzelt. Also sie haben jetzt im Knast, so komisch wie sich das anhört, Fuß gefasst. Sie haben Ansprechpartner, Freunde, sie gehen wieder arbeiten, haben eine Berufsausbildung gemacht, gehen vielleicht in den Kirchenchor, was weiß ich. Und sie wissen, wenn du entlassen wirst, wartet draußen überhaupt keiner mehr auf dich. Es gibt keine Wohnung, keine Freunde, keine Freundin, keine Arbeit. Und diese Phase ist nochmal ganz schwer durchzustehen. Ich musste die Gefangenen, musste einige richtig motivieren, rauszugehen, die ersten Schritte zu vollführen, um dann sich wirklich selber zu entwurzeln, um draußen nochmal neue Fuß zu fassen, denn die anderen bleiben ja alle drin.
Wie viel % gehen danach direkt in Puff?
Direkt danach?
Namen.
Ja, das, jetzt hätte ich die Zahlen aufschreiben müssen. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube auch nicht, dass das, das ist ein Tag zuvor drin, vielleicht nur das große Thema, das weiß ich gar nicht. Aber wissen Sie, wenn man dann plötzlich vor die Tür gestellt wird, hat man andere Gedanken im Kopf. Dann sucht man eine Bleibe und sucht was zu essen oder irgendwas und dann... Interessanter Gedanke, ist mir also noch nie untergekommen.
Lassen Sie uns ein bisschen romantischer wieder werden. Gibt es denn ein Gegenbeispiel, wo eine Frau oder eine Freundin wirklich durchgehalten hat über 8, 9, 10 Jahre?
Ja, das gibt es. Und es ist auch ganz unterschiedlich. Also es gibt wenige Frauen, Freundinnen, die durchhalten. Es passiert dann eher etwas, dass so kurz vor Ende der Haftstrafe, wenn die großen Depressionen kommen, kommen dann vielleicht, das mobilisiert ja auch Kräfte in einem und dann sagt man sich, also ich versuche jetzt mal ganz schnell noch jemanden kennenzulernen, damit jemand auf mich wartet. Da gibt's Kontaktanzeigen, Annoncen überall und dann fragen die Gefangenen mich auch, Pfarrer, kann die mal zu dir ins Büro kommen und ich möchte die gerne kennenlernen und in diesem Ort geht's ein bisschen besser als woanders. Und das ist das Beste, was einem Gefangenen passieren kann, dass jemand wartet. Ich habe die Erfahrung gemacht bei Männern, dass nichts einen Mann mehr stabilisiert als eine funktionierende Partnerschaft. Also es muss keine Frau sein, es kann ja auch ein Mann sein oder sonst jemand, aber sowas stabilisiert. Die Frauen, die durchgehalten haben, waren in der Regel schon länger mit den Männern zusammen. Mhm. Also so diese, die Freundin... Kann ich jetzt nicht sagen.
Haben Sie gerade von so einer Art Dramaturgie gesprochen. Gibt es auch, was das Schuldbewusstsein anbelangt, so eine Dramaturgie, dass man reingeht, erst noch sagt, ich war es wirklich nicht gewesen. Mhm. Und dann so eine Form von Erkenntnis kommt und dann vielleicht...
Also diese Form, die Sie jetzt hier ansprechen, ich bin es nicht gewesen, kommt einem ganz, ganz selten unter. Das nützt auch nichts, dass der Gefangene mir das sagt. Der will sich anvertrauen. Der Gefangene sagt, ich kotze mich mal aus. Ich sage dir jetzt wirklich mal alles, was so auf der Seele brennt, wie es wirklich gewesen ist. Und ganz, ganz selten, dass jemand sagt, ich bin es nicht gewesen. Aber denken wir doch mal an uns. Nehmen wir das Beispiel gerne, ich fahre mit meiner Frau jetzt mit dem Auto nach Hause, fahre bei Rot über die Kreuzung, weil wir uns gestritten haben im Auto. Ich werde angehalten, da schimpfe ich auf die Ampel, auf die Polizei, auf meine Frau. Ich würde nie sagen, du bist doch selber dumm und bist darüber gefahren. Und so ist es bei Menschen auch. Erstmal wird's weggeschoben, da ist mir was passiert. Und dann irgendwann holt mich natürlich auch meine Vergangenheit ein. Und dann günstigstenfalls, wenn jemand da an seiner Seite steht, fängt man an, diese Defizite aufzuarbeiten und die Schuld abzutragen. Die Schuld bleibt beim Gefangenen. Die belastet ihn auch. Die kann er nicht ewig verdrängen und das macht er auch nicht. Mit irgendjemandem möchte er auch darüber sprechen.
Schon mal einen kennengelernt, der glaubhaft behauptet hat, dass es nicht war und das dann auch durchgezogen hat bis zum Schluss?
Ja, da gibt es, ich zitiere mal unseren alten Direktor, der sagt, er denkt immer, aktuell gibt es 2 bis 3 Gefangene in Tegel, die wirklich unschuldig sitzen. So ganz unschuldig, sage ich mal vorsichtig, ist man nicht. Man hat einen Eigenanteil an der Geschichte, man hat ein Vorleben und dann hat die Polizei, die Staatsanwaltschaft auf dem Kicker und wenn dann irgendwo, jetzt sage ich mal, ein Supermarkt überfallen wird und man ist in der Nähe, dann ist man das gewesen. So. Denn, aber also, das passiert so selten, wir wollen jetzt nicht über die Unschuldigen.
Nach
das
dem Motto, es trifft ja dann doch immer wieder die Richtigen.
Ja, das ist manchmal ist es dann auch ziemlich brisant, wenn solche Leute einfahren, die es dann wirklich nicht gewesen sind. Es ist nicht die Regel, es ist jetzt sehr untypisch, aber es gibt den einen oder anderen. In meinem Buch beschreibe ich auch ein Kapitel, dass ich mich sehr um einen Gefangenen gekümmert habe, der aus unserer Sicht wirklich unschuldig war und das durchziehen musste. Was soll er dann auch machen, nicht?
Ja, kann ich nicht auf einmal sagen, ich war es nur.
Ja, also vor Gericht gibt es diesen sogenannten Deal. Der Richter und der Staatsanwaltschaft und der Anwalt sagen jetzt, wir kommen zusammen kurz vor der Urteilsverkündung und entweder der steht, sagt, wo das Opfer ist und dann kriegt er 12 Jahre.
Könnte aber auch ein Delikt sein, mit dem man im Gefängnis nicht hausieren gehen will, weil man ansonsten auf die Mütze bekommt. Gibt es solche Delikte erstens und zweitens, gelingt es, das unter den Tisch fallen zu lassen oder es zu verheimlichen?
Ja, es gibt so eine Delikte, Sie meinen wahrscheinlich jetzt Kindesmissbrauch, Pädophilie, Beispiel, so eine Sachen. Die sind so ein bisschen separiert in Tegel. Sie haben dort wir haben 6 Teilanstalten in Tegel gehabt und die haben so ein eigenes Haus, weil sie auch therapiert werden sollen und damit es zu diesen Übergriffen nicht kommt. Also auch der Gefangene, leider, wie überall, da gibt es, ich will jetzt nicht sagen, eine Hackordnung, aber wir brauchen alle jemanden, auf den wir so runtergucken können. Und das ist Pädophilie, Ich denke, dass alle anderen Straftaten, die meinen, die Bankräuber oder die einen Geldtransport überfallen haben, die sind ein bisschen was Besseres, die schimpfen auf die Junkies und so schimpft man. Aber es gibt schon Leute, die, aber wenn man nicht kokettiert damit, mit seiner Straftat, dann dürfte es eigentlich auch nicht so rauskommen.
Rainer Dabrowski, Gefängnispfarrer, hier bei uns im Studio und das noch eine halbe Stunde.
Ich begrüße im Studio, herzlich willkommen,
der Studiogast der Woche.
Da kann man sich wenigstens mal unterhalten.
Er ist Seelsorger, Eheberater, Sexualtherapeut und für manche der einzige Freund. Rainer Dabrowski. Über 23 Jahre lang hat er als evangelischer Pfarrer in der größten geschlossenen deutschen Justizvollzugsanstalt in Tegel gearbeitet. Wie es ist, dort zu arbeiten, wo niemand wirklich landen möchte, das erzählt er uns heute selbst. Herzlich willkommen, Rainer Dabrowski.
Herr Dabrowski, haben Sie den Eindruck, dass der deutsche Vollzug zu lasch ist?
Nee, Vollzug kann, glaube ich, oder ich fange mal ein bisschen vorher an. Im Mittelalter, da wurde Kerkerhaft angeordnet, dann wurde man im Kerker darauf vorbereitet oder hat gewartet, dass die Strafe vollzogen wird, also Kopf ab oder Hand ab. Das hat sich so ein bisschen zum Glück modifiziert. Vor etwa 200 Jahren mit Heinrich Wiechern sind so ein paar andere soziale Aspekte reingekommen. Der Gefangene soll also befähigt werden, wieder ein straffreies Leben zu führen. Er muss also was aus sich machen. Und dafür kriegt er Angebote. Und jetzt, denke ich, ist es an der Zeit, mal wieder ein neues Kapitel Strafvollzug aufzuschlagen. Nicht zu lasch, denn das Schlimmste, was jemand passieren kann, ist nicht die Inhaftierung, sondern, was ich vorhin beschrieben habe, dieses Entwurzeln. Hm. Heutzutage fasst man keine Wurzel mehr. Die Gesellschaft ist so konzipiert, unser Leben, dass man, wenn man richtig entwurzelt ist mit einem bestimmten Alter, ist es ganz schwer, wieder Fuß zu fassen. Ja, und der Knast an sich, noch ein Satz, der ist wie vor 100 Jahren, 1898 ist Tegel erbaut worden, die Zellen sind nach wie vor so.
Nun ist ja so, hier wird ja das Strafgesetz exekutiert und was will Strafrecht? Will Rechtsfrieden schaffen, glaube ich, als oberste Maxime, will aber auch bestrafen. Und jetzt liest man ja immer wieder so in der Bildzeitung so Artikel wie, der pädophile XY hat sogar eine Glotze in seiner Zelle. Hm, hm. Ja. Ah, hier ist er Freigang, da ist er bei Starbucks, holt er sich einen Kaffee. Gibt es da ja nicht da.
Erzähle mal gerne, dass ich es für eine doppelte Bestrafung halte. Also wenn ich Gefangene aufgesucht habe in den Vormittagsstunden, dann sind die doppelt bestraft, weil sie einmal eingeschlossen sind und zweitens das Vormittagsprogramm des deutschen Fernsehens gucken müssen. Und das trägt nicht dazu bei, zu einer Resozialisierung oder zum Nachreifen, sage ich immer. Nachreifen. Was ist ein Fernseher, nicht? Wenn jemand mal im Fahrstuhl stecken geblieben ist, dann hat er ungefähr das Empfinden, was es heißt, in der Zelle eingeschlossen zu sein. Da können Sie den Fernseher reinstellen, da will man einfach nur raus. Also der Fernseher hat mit einem Strafvollzug oder mit einem positiven Strafvollzug nichts zu tun, aber auch überhaupt nichts. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Wichtiger wären Gesprächspartner. Lebende Gesprächspartner auf Augenhöhe, die eine andere Sichtweise fürs Leben, fürs zukünftige Leben vermitteln. Nicht so ein blöder Fernseher.
Gut, aber wo bleibt dann der Aspekt bestrafen? Wenn die Leute so wie sie es wollen.
Freiheitsentzug. Das ist der Freiheitsentzug, das ist die Bestrafung. Und die Bestrafung steht nicht im Vordergrund, sondern das Vermögen, ein straffreies Leben hinterher nach der Verurteilung und Haftverbüßung zu leben. Das ist uns viel wichtiger, dass diese Straftat nicht nochmal passiert.
Haben Sie bei manchen Insassen das Gefühl gehabt, Mensch, den hätte ich jetzt aber gerne noch ein bisschen länger hier gehabt?
Ja, natürlich. Aber auch eher der umgekehrte Fall. Es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die wirklich inhaftiert werden müssen, weil sie so gefährlich sind, dass sie eine Bedrohung darstellen. Strafe muss sein. Ich möchte jemand, der mir was angetan hat, auch nicht nächste Woche bei Starbucks sehen. Richtig, aber es könnte ein bisschen intelligenter passieren. Und es gibt umgekehrt auch Menschen, die sind leider so auch kaputt, also auch der Knast hinterlässt Spuren nach 20 Jahren, sagen die Gefangenen, habe ich eine Haftmarke, ich bin hospitalisiert, ich kann mich gar nicht mehr frei bewegen, es wird mir alles vorgeschrieben, ich kriege mein Essen in die Zelle reingeworfen, ich habe keine Bewegungsfreiheit, es wird alles mir minutiös vorgeschrieben, wann ich wo zu sein habe. Das ist eine sogenannte Haftmarke, die macht einen nicht besser und da kann es dann eben auch passieren, vielleicht in Kombination mit Drogen, dass die Persönlichkeit dann so langsam zerbröselt. Und dann gibt es den einen oder anderen Fall, nicht typisch, wo ich sagen würde, ja, der müsste nochmal eine Therapie bekommen, der müsste nochmal ein paar andere Angebote bekommen.
Wie viel Prozent der Häftlinge werden krimineller im Gefängnis?
Kann man so nicht sagen. Es gibt Zahlen jetzt über Rückfallquoten. Ich sag mal das umgekehrte Beispiel. Ich habe eine Gesprächsgruppe gehabt mit Lebenslänglichen in all den über 23 Jahren, also Leute, die 15 bis 20 Jahre und noch länger haben, von denen ist keiner mehr rückfällig geworden. Es hat was damit zu tun, dass wir die Zeit haben, Menschen über diese lange Lebensphase zu begleiten. Das könnte auch jeder andere machen, das muss nicht der Pfarrer sein, das könnte auch Sozialarbeiter oder Partnerin sein. Und dann kann man Menschen, da kann man ein bisschen was bewegen. Gucken Sie, wenn wir geboren werden, werden wir laufend kriminell. Wir verstoßen laufend gegen Regeln, versuchen unsere Grenzen auszuloten und werden erzogen. Mit 14 ist dieser Prozess abgeschlossen in der Regel, mit 18 sind wir selber verantwortlich und manche müssen nachreifen einfach. Nachreifen. Ja, auch wir ändern uns ja auch nicht in irgendeiner Richtung.
Eine Hörerin bzw. ein Hörer hat sich an uns gewandt und wollte von Ihnen wissen, wie realistisch denn diese Knastszenen sind, hinter Gittern, Prison Break und wie die alle heißen, Orange is the New Black.
Kann ich überhaupt nicht mitreden, weil ich immer nur einen Wetterbericht gucke im Fernsehen. Nee, im Ernst, ich gucke sowas nicht. Also ich kann diese Sendung, wenn man im Knast gearbeitet hat, guckt man sich sowas nicht an. Ich kenne nur... Ich habe eine Gesprächsgruppe, wie gesagt, mit Langstrafern und vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren haben die sich mal gewünscht, dass ich die Schauspielerin von der Serie Frauenknast einlade. Und die kamen auch, die sind ausgeflippt, die Gefangenen vor Freude, war auch was zu sehen, kann ich verstehen. Und sagten denen, das ist so eine tolle Serie, das ist, wir gucken die so gerne, aber mit der Realität hat es überhaupt nichts zu tun. Also wir sehen manchmal einen Tatort, vergessen sie alles, was über Gefangene so dort berichtet wird oder wie Knast dargestellt wird. Tegel und wahrscheinlich alle anderen Knäste zeichnen sich aus durch eine gähnende, große Langeweile und völlige Inhaltslosigkeit.
Ich habe Sie gerade gefragt, wie viel Prozent der Insassen krimineller werden im Knast. Ja. Haben Sie gesagt, eher verschwindend gering. Wie ist es denn mit drogenabhängig im Knast erst?
Also alle sind bemüht, den Knast drogenfrei zu halten. Es gibt genug Angebote für Therapien, aber wie es in dieser Stadt an allen sozialen Brennpunkten so ist, es gibt Drogen. Und einer unserer Staatssekretäre vor vielen Jahren sagte einmal ganz wörtlich, er meinte es auch so, das kann ich unterschreiben, wir wollen in Deutschland nie wieder ein KZ bauen. Das heißt, wenn wir über Tegel eine Käseglocke stülpen würden, ohne Freizügigkeit, ohne soziale Kontakte, ohne Gruppenbands, die ich reingeholt habe in meinen Gottesdienst, der wird dann drogenfrei, dieser Knast. Aber sowas wollen wir nicht mehr. Wir müssen also riskieren, dass durch die Menschen, die reinkommen, auch durch den Pfarrer und Beamte, ich hätte jeden Tag zwei Taschen damit reinschleppen können, wir werden nicht kontrolliert. Wir müssen dieses Risiko eingehen, weil wir einen modernen Strafvollzug haben wollen an dieser Stelle.
Und was ist das Normale, dass die Freundin einfach was mitbringt?
Na, die wird schwer was mitbringen können, weil die kontrolliert wird. Sie fliegen jetzt nach Israel, sie werden kontrolliert. Also kann man da was mitbringen? Ja, man kann was mitbringen. Wenn man sich geschickt anstellt, ist jetzt ein bisschen schmutzig, so eine Geschichte sich vorzustellen, was die da machen. Aber natürlich, wer das übt, bringt auch Drogen rein. Und kann auch Drogen reinbringen. Ich hab selber immer darauf geachtet, dass zum Beispiel mein Gottesdienst nicht ein Drogenumschlagplatz wird. Das ist schwer. Man kann eigentlich die Kanäle so ein bisschen, wie überall ja in dieser Stadt, man kann so ein bisschen torpedieren und verhindern, aber drogenfrei wird
man Jesus nicht. Hätte nichts dagegen gehabt, Gottesdienst als Drogenumschlagplatz. Wir wissen es ja, wie er in den Palast gegangen ist und die.
Der hat die Geldwechsler und Händler rausgetrieben. Genau, das habe ich nicht gemacht.
Die Uhren aber hat er nichts gehabt.
Ich denke schon, dass man was gegen bewusstseinsverändernde Drogen haben kann, die Menschen so verändern, dass sie aggressiv werden.
Rainer Dabrowski war 23 Jahre lang in Tegel im Gefängnis Pfarrer. Er hat ein Buch darüber geschrieben, er war jetzt bei uns dankenswerterweise im Schul. Es war wirklich sehr, sehr interessant. Vielen Dank. Und zieht sie es eigentlich manchmal zurück?
Nein, überhaupt nicht. Das ist ein Kapitel, was abgeschlossen ist. Ich höre mir die Geschichten an, ich habe noch Kontakte zu Kollegen und zu Gefangenen, aber das reicht dann, das ist ein abgeschlossenes Kapitel. Lebenslänglich für beide Seiten ist verhängnisvoll.